Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Menschen in Deutschland sollen sich bewusster mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Jeder ab 16 Jahren wird künftig regelmäßig befragt, ob nach seinem Tod Organe entnommen werden dürfen. Das beschloss der Bundestag heute mit großer Mehrheit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat derzeit nur ein Viertel der Bürger einen Organspendeausweis. Statistisch gesehen sterben jeden Tag 3 Menschen, weil sich kein Spender findet.
Die Geschichte eines Jungen, der mit einem Spenderherz überlebt. Ein Lesetipp unter Parteifreunden, kurz vor der Abstimmung. Viel Überzeugungskraft brauchte es allerdings heute nicht. Selten war so viel Einigkeit im Bundestag. Dieses Gesetz ist ein gutes Gesetz.
Darin waren wir uns in allen Fraktionen einig. Wir wollen die Menschen motivieren, und das heißt, sie nicht zum Widerspruch zu motivieren, sondern zum Ja-Sagen zu motivieren.
Wir wollen den Menschen tatsächlich etwas mehr auf die Pelle rücken.
Auf die Pelle rücken heißt in der Praxis, dass künftig regelmäßig bei allen Krankenversicherten nach der Bereitschaft zur Organspende gefragt wird. Das gilt ab dem 16. Lebensjahr. Ist der Versicherte zur Organspende nach seinem Tod bereit, wird das auf seiner Gesundheitskarte vermerkt. Dem Gesundheitsminister geht es vor allem darum, dass Menschen sich überhaupt mit dem Thema Organspende auseinandersetzen.
Jeder, der sich jetzt zu Lebzeiten für oder eben auch gegen die Organspende entscheidet, nimmt diese Entscheidung den Angehörigen ab, die häufig in einer ganz schwierigen Situation im Krankenhaus gefragt werden.
Grüne und Linkspartei äußerten Bedenken dagegen, dass die Organspendebereitschaft auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden soll.
Für uns gilt der Grundsatz, die Kassen haben keinerlei Zugriff auf sensible Versichertendaten.
Die Möglichkeit, die Entscheidung zur Organspende in einer Datenbank zu speichern, installiert ein Kontrollregime, auch wenn Sie alle, und das glaube ich Ihnen, das vielleicht gar nicht wollen.
Ein entsprechender Änderungsantrag wurde allerdings abgelehnt, und parteiübergreifend stimmte eine große Mehrheit der Abgeordneten für die Reform der Organspende.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Organspende und Antworten darauf haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt. Mit großer Mehrheit hat der Bundestag heute noch eine Entscheidung getroffen. Die Bundeswehr bleibt ein weiteres Jahr im Kosovo. In der ehemaligen serbischen Provinz sind seit 1999 deutsche Soldaten stationiert. Mit derzeit 1200 Mann stellen sie das größte Kontingent der internationalen Friedenstruppe KFOR.
Bei einem überraschenden Besuch in Afghanistan hat der neue französische Präsident Hollande den Abzug aller französischen Kampftruppen bis Ende dieses Jahres bestätigt. Bei einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Karzai sagte Hollande, es werde weiter eine militärische Präsenz in Afghanistan geben. Frankreich wolle sich aber verstärkt um die Gesundheitsvorsorge, Landwirtschaft und Stromversorgung im Land kümmern.
Nach der Präsidentenwahl in Ägypten stehen die Zeichen auf Stichwahl. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der Vertreter der Muslimbruderschaft, der Islamisten Mursi, vorne. Die absolute Mehrheit hat Mursi aber nicht erreicht. Am zweitstärksten schneidet der ehemalige Mubarak-vertraute Shafiq ab, der sich für die Trennung von Staat und Kirche einsetzt.
In offiziellen Verlautbarungen der Wahlkommission nach der Auszählung von 90% der Stimmen zufolge hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten. In die Stichwahl kommt wahrscheinlich Mohamed Mursi, oberster Muslimbruder. Der wenig charismatische Ingenieur hat es im Schlussspurt des Wahlkampfs verstanden, seine religiös ausgerichteten Anhänger zu mobilisieren. Schon die Parlamentswahlen hatten die Muslimbrüder mit großem Abstand gewonnen. Jetzt müssen sich alle fortschrittlichen Kräfte vereinigen hinter Mohamed Mursi, dem Kandidaten der Revolution. Er steht nun gegen Ahmed Shafiq und die Anhänger des alten Regimes. Ex-General Ahmed Shafiq, vermutlich knapp auf Platz 2. Der letzte Ministerpräsident Mubaraks war angetreten mit einem Programm zur schnellen Wiederherstellung von Recht und Ordnung. Was wir jetzt sehen, ist das alte, bekannte Kräftespiel der immer schon Mächtigen. Die Islamisten und das alte Regime. Also, das Wahlergebnis ist nicht überraschend, sondern frustrierend. Der Wahlkampf geht weiter bis zur zweitägigen Stichwahl zwischen den beiden erstplatzierten Kandidaten Mitte Juni.
Ahmed Shafiq, der die Revolution am liebsten ungeschehen machen möchte, gegen Mohamed Mursi, der Ägypten auf ein so wörtlich islamisches Fundament stellen will. Die jugendlichen Revolutionäre vom Tahrirplatz sind zutiefst frustriert. Aber Die ersten freien und friedlichen Präsidentenwahlen in der Geschichte des Landes sind Ihnen zu verdanken und ein seltener historischer Erfolg. Auch wenn nun ein weiterer Machtkampf droht und möglicherweise neue Gewalt.
Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft steckt das Gastgeberland Ukraine politisch in der Krise. Heute besetzten Abgeordnete der Opposition das Parlament in Kiew, um ein umstrittenes Gesetzesvorhaben der Regierung zu blockieren. Gestern war es deswegen schon zu Handgreiflichkeiten zwischen den Parlamentariern gekommen. Der ukrainische Parlamentspräsident fordert inzwischen Neuwahlen.
Hände weg von der ukrainischen Sprache, fordern sie. Protest gegen die Pläne von Präsident Janukowitsch, das Russische als Amtssprache zuzulassen. Bislang ist Ukrainisch erste Staatssprache, obwohl in weiten Teilen des Landes traditionell nur Russisch gesprochen wird. Gestern sollte das Parlament über das neue Sprachgesetz abstimmen. Seine Gegner, die Fraktion der inhaftierten Oppositionspolitikerin Timoschenko, wollten sich auf Argumente offenbar nicht verlassen. Statt abzustimmen, griffen sie an. Szenen einer Massenschlägerei. Einer der Kontrahenten musste später gar im Krankenhaus behandelt werden. Heute trat der Parlamentspräsident vor die Kameras und forderte Neuwahlen. Das Parlament sei am Ende, die ganze Welt lache über die Ukraine. Die Opposition hielt heute früh das Parlament besetzt. Es geht längst nicht nur um den Sprachenstreit, es geht um die autoritäre Politik von Janukowitsch. Per Verfassungsänderung hat er das Parlament entmachtet. Die Oppositionsführerin Julia Timoschenko sitzt weiterhin in Haft. Ihre Haftbedingungen sind international scharf kritisiert worden. Seit kurzem wird Timoschenko auch von deutschen Ärzten behandelt.
Im Vatikan sorgt eine Affäre um die Veröffentlichung vertraulicher Informationen für immer mehr Wirbel. Laut italienischen Medienberichten wurde heute ein Kammerdiener von Papst Benedikt XVI. Festgenommen. Er soll geheime Dokumente an Medien weitergegeben haben. In der Folge waren unter anderem zweifelhafte Geschäftspraktiken der Vatikanbank ans Licht gekommen. Bankchef Tedeschi wurde heute von seinem Amt entbunden.
Der Kammerdiener des Papstes. Laut italienischer Medien soll er es gewesen sein, der mitten im Zentrum der Macht vertrauliche Papiere aus dem Vatikan entwendet und damit den Medienskandal WatiLeaks ausgelöst haben soll. Heute ist er von der vatikanischen Gendarmerie verhaftet worden. Es waren diese Indiskretionen, die den Kirchenstaat seit Monaten nachhaltig erschüttern. Heutiger Höhepunkt, die Entlassung des Präsidenten der Vatikanbank, Ettore Gotti Tedeschi, wegen angeblicher Nichterfüllung seiner Aufgaben. Erst 2009 eingestellt, sollte der erfahrene Banker mehr Transparenz in die internationalen Geschäfte der Vatikanbank IOR bringen. Papst Benedikt XVI. War es, der per Dekret angeordnet hatte, dass die Vatikanbank auch an die gültigen EU-Richtlinien angepasst und dazu ein internes Kontrollgremium gegründet werden sollte. Zu Beginn dieses Jahres überschlugen sich dann die Ereignisse. Plötzlich tauchten interne Vatikan-Papiere im Internet auf, darunter vertrauliche Briefe hoher Geistlicher an den Papst und das Staatssekretariat. Schreiben, in denen von Korruption, Machtmissbrauch und Geldverschwendung in den vatikanischen Behörden die Rede war. Sie gipfelten in der Ankündigung des angeblich bevorstehenden Todes des Papstes und legten erbitterte Machtkämpfe im Kirchenstaat offen. So wurde nun auch bekannt, dass es erhebliche Spannungen zwischen dem eben entlassenen Bankchef Tedeschi und Kardinalstaatssekretär Bertone gegeben habe. Dieser habe Beteiligungen an einer hochverschuldeten Mailänder Klinik beabsichtigt, was Tedeschi aber strikt abgelehnt habe.
Die EU-Kommission ist mit Plänen ausgebremst worden, das Streikrecht in der EU einzuschränken. Nach Informationen unseres Brüsseler Büros wehren sich die Parlamente von 12 Mitgliedstaaten gegen das Vorhaben, darunter Dänemark, Polen und Großbritannien. Sie nutzten die sogenannte Subsidiaritätsrüge. Damit können nationale Parlamente zu EU-Gesetzgebungsverfahren Stellung nehmen. Brüssel muss jetzt die Pläne überprüfen und wird sie möglicherweise zurückziehen. Nach 6 Monaten in Untersuchungshaft ist ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrorzelle NSU wieder auf freiem Fuß. Der Bundesgerichtshof hob den Haftbefehl gegen Holger G. heute auf. Er soll den Rechtsextremisten unter anderem eine Pistole übergeben haben. Das Gericht sah jedoch keinen hinreichenden Beleg dafür, dass er von der Mordserie der Zwickauer Terrorzelle wusste. Die Bundesanwaltschaft hatte ihm Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Für rund 13.000 Schleckerbeschäftigte wird es eng. Die Gläubiger der insolventen Drogeriemarktkette haben ihre Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens aufgeschoben. Spätestens in einer Woche muss nun ein tragfähiges Angebot mit Kaufpreis und Konzept vorliegen, sagte der Insolvenzverwalter, sonst droht die Zerschlagung.
Reichlich Sitzfleisch mussten heute diejenigen haben, die auf eine Nachricht aus dem Büro des Schlecker-Insolvenzverwalters warteten, sei es eine gute oder eine schlechte. Nach Stunden schließlich kam Arndt Geiwitz die Nachricht im Gepäck und sie war weder noch.
Wir haben bisher die Situation, dass die Investorenangebote, die vorliegen, für die Gläubiger nicht akzeptabel sind. Einerseits nicht in Bezug auf die Höhe des Kaufpreises, andererseits nicht in Bezug auf die vorgelegten Konzepte.
Zwei mögliche Investoren für Schlecker gäbe es noch. Namen wollte der Insolvenzverwalter nicht nennen. Einer von ihnen könnte jedoch Nicolas Berggrün sein. Er, der vor 2 Jahren bereits die Karstadt-Kette aus der Pleite zog, hat Interesse bekundet, nun Schlecker kaufen zu wollen. Doch, so heißt es, zu harten Bedingungen und einem sehr niedrigen Kaufpreis.
Wenn hier keine Nachbesserung erfolgt und damit kein für die Gläubiger akzeptables Angebot vorliegt, dann sind wir leider gezwungen, den Betrieb Anton Schlecker stillzulegen.
Am kommenden Freitag soll sie fallen, die endgültige Entscheidung. Sollte bis dahin kein akzeptables Investorenangebot vorliegen, so werden die Gläubiger die Einstellung des Geschäftsbetriebes beschließen und damit wohl die Kündigung weiterer tausender Schlecker-Mitarbeiter.
Der juristische Streit über das entscheidende Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC ist heute in die zweite Runde gegangen. Die Berliner hoffen, mit ihrem Einspruch vor dem DFB-Sportgericht Recht zu bekommen. Die Partie endete vor 2 Wochen im Chaos. Düsseldorfer Fans hatten kurz vor dem Abpfiff den Platz gestürmt und damit für eine Unterbrechung des Spiels gesorgt. Zum Stand der Verhandlungen, jetzt live aus Frankfurt, Alexa Kubowski.
Fast 8 Stunden Verhandlungen, 12 Zeugen, die während dieser Zeit befragt wurden, darunter Schiedsrichter Wolfgang Stark und Hertha-Trainer Otto Rehhagel. Zum ersten Mal wurden auch Bilder und Fernsehaufnahmen zur Beweisaufnahme zugelassen. Das Gericht geht der Frage nach oder dem Vorwurf von Hertha BSC, dass deren Spieler so sehr von den Düsseldorfer Fans gestört und geschwächt wurden, dass sie danach nicht mehr in der Lage waren, das Spiel regulär zu beenden. Bisher gibt es noch kein Urteil. Im Moment laufen die Plädoyers. Aller Erfahrung nach wird das eine bis maximal 2 Stunden dauern. Der Vorsitzende Richter Eilers hat mir vorhin gesagt, dass er willens ist, dieses Verfahren heute zu beenden, heute also noch ein Urteil zu verkünden. Wir gehen davon aus, dass das in 1 bis 2 Stunden der Fall sein wird. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Mit einer Abschlussfeier gehen zur Stunde die Special Olympics in München zu Ende. Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz. Die nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung hätten, was Teilnehmerzahlen, politische Unterstützung und mediale Aufmerksamkeit betrifft, eine neue Dimension erreicht. Etwa 5.000 Athleten kämpften um Medaillen.
Ich gewinn ist die Hymne von Special Olympics. Mit ihr wird das Freudenfest auch beendet. Getreu dem Motto der Veranstaltung, lass mich gewinnen. Und wenn ich nicht gewinnen kann, lass mich mutig mein Bestes geben.
Jetzt geht's los!
Heute am Abschlusstag wurden die letzten Finals der insgesamt 1500 Entscheidungen ausgetragen. Traditionell sind das die Endspiele der Mannschaftssportarten als emotionaler Höhepunkt. Beim Handball in der Leistungsklasse 1 stritten in Rot-Blau die Sachsen von Fortschritt Meißen gegen die Thüringer aus Mechterstedt. In solchen Spielen wird energisch um jeden Ball gekämpft, aber immer fair und die Stimmung unter den Zuschauern ist freundschaftlich. Von dieser Fröhlichkeit ließen sich auch die Münchner anstecken.
Das waren schöne Tage, erfolgreiche Tage und wir hoffen, dass wir bei den nächsten Spielen auch so gut abschneiden.
Ich fand die Spiele hier sehr super für alle Mannschaften und für den Athleten natürlich auch. Die waren glücklich gewesen, dass wieder mal große Spiele waren. Das werden sie nie vergessen in München.
Die Favoriten aus Sachsen gewannen 16-11. Aber auch die Zweiten freuten sich. Noch nie waren sie so gut. Sie hatten ihr Bestes gegeben. Deshalb fühlten auch sie sich wie Sieger.
Der erste private Raumtransporter Dragon ist am Ziel. 3 Tage nach dem Start ins All erreichte er die internationale Raumstation ISS. Das Andockmanöver war langwierig. Ein Roboterarm der ISS fing die Kapsel ein. Dann wurde sie an die Raumstation herangezogen. 2 Stunden später war das Manöver abgeschlossen, die Kapsel in der Ladebucht und dort befestigt. Der Raumfrachter bringt 500 Kilogramm Nachschub auf die ISS.
In Halle ist der neue Hauptsitz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina eingeweiht worden. Unter den Gästen war auch Bundesforschungsministerin Schawan. Das Gebäude war für knapp 17 Millionen Euro saniert worden. Die Leopoldina wurde 1652 gegründet und ist die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft Deutschlands. Sie bearbeitet unabhängig wichtige gesellschaftliche Themen, gibt Empfehlungen ab und berät die Politik.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. Mai.
Freundliche Aussichten. Das Hoch über der Nordsee bringt uns in den kommenden Tagen viel Sonnenschein. In der Nacht ist es meist klar oder höchstens leicht bewölkt, am Tag dann viel Sonne. In den westlichen Landesteilen ist es dabei meist wolkenlos, über die übrigen Landesteile können ab und an ein paar Wolken ziehen. Nur im äußersten Norden besteht ein geringes Schauerrisiko. Der Wind wird schwach bis mäßig, in der Südwesthälfte mitunter frischer Wind, er kommt aus Ost bis Nordost. In der Nacht 12 Grad am Niederrhein und 4 Grad im Erzgebirge. Am Tag 18 Grad auf Rügen und 26 Grad im Rheinland. Am Sonntag scheint oft die Sonne, nur ab und an ist es wolkig. Schauer und Gewitter bilden sich, wenn, dann nur vereinzelt. Auch am Montag scheint die Sonne häufig, vor allem in der Südwesthälfte entstehen einzelne Schauer oder Gewitter. Am Dienstag ist es eher etwas wechselhafter, mal Sonne, mal Wolken, im Süden ein paar Schauer oder Gewitter.
Um 23.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska in den Tagesthemen. Sie zeigt Ihnen, wie in der Ukraine gegenwärtig Politik gemacht wird, nämlich mit den Fäusten. Und sie informiert über die Neuregelung zur Organspende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.